Ja, das ist eine Katastrophe, weil wir riskieren, durch diese ganze Debatte eine neue Euro-Krise zu entfachen. Und das wäre tatsächlich der Genickbruch für Europa jetzt nach dieser schweren Zeit der Corona-Krise, wo ja bereits viele Menschen um ihre Existenz bangen, wo viele Unternehmen auf der Kippe stehen.
Worin sehen Sie genau die Gefahr, dass es dazu sogar kommen könnte?
Nun, es ist so, dass in jedem Währungsraum in der Welt es ein ehernes Gesetz gibt. Ein Land kann nie in seiner eigenen Währung pleite gehen. Die USA können nie in US-Dollar pleite gehen, denn sie haben eine Zentralbank, die diese US-Dollar schafft. In der Eurozone ist das etwas anders. Es ist eben nicht klar, ob zum Beispiel die Europäische Zentralbank jederzeit Staatsanleihen aus Italien, aus Griechenland oder anderen Ländern akzeptiert. Und das führt zu einer Unsicherheit an den Märkten. Das heißt, dass die Märkte auch immer wieder wetten gegen einzelne Länder. Das kann die Zinsen nach oben treiben. Und das macht dann eine Krise noch teurer als nötig. Am Ende werden dann wieder Rettungspakete geschnürt, von denen auch Banken profitieren. Und das heißt, die Weigerung der Bundesregierung, jetzt diese Spekulation gegen einzelne Staaten zu beenden, die macht es am Ende auch teurer für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Deutschland.
Welche Weigerung meinen Sie da konkret?
Dass die Bundesregierung zum Beispiel ablehnt, dass man jetzt gemeinsame Anleihen ausgibt, eine Corona-Anleihe, um jetzt einfach nicht in die Krise kürzen zu müssen. Wir müssen ja sehen, derzeit ist die Wirtschaft auf Stopp gestellt, weil wir nur Zeit versuchen zu gewinnen, um zum Beispiel mehr Krankenhausbetten zu schaffen. Und nur wenn wir diese Zeit jetzt nutzen, wenn genügend Schutzkleidung zum Beispiel zur Verfügung stellt, sind wir in einer Situation, die Wirtschaft wieder ankurbeln zu können. Wenn wir in einer solchen Situation die nötigen Investitionen unterlassen, jetzt keinen Rettungsschirm für Unternehmen spannen, nicht genug in Krankenhäuser investieren, dann wird der Einbruch noch schärfer, weil die Unternehmen dann sterben, dann sind morgen die Steuereinnahmen, die Arbeitsplätze weg. Deswegen müssen wir jetzt finanzielle Superpower haben, um eben auch diese Staatsausgaben zu stemmen.
Aber finanzielle Superpower, wie Sie das jetzt nennen, die ist ja da im Gespräch, weil ja von Finanzhilfen in Höhe von etwa 500 Milliarden Euro jetzt die Rede ist. Abgesehen zunächst mal von den Corona-Bonds, darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Aber diese Summe, die ja jetzt verhandelt wird, auf die man sich jetzt noch nicht geeinigt hat, warum soll das nicht reichen jetzt fürs Erste?
Na, sehen Sie, die Bundesregierung stellt ja zum Beispiel ESM-Kredite aus dem Europäischen Stabilitätsmechanismus in Aussicht. Ein Problem ist erstmal, dass diese Kredite in der mittleren Frist dann immer auch an Kürzungsauflagen gebunden sind, die in der Vergangenheit übrigens dazu geführt haben, dass in vielen europäischen Ländern Krankenhäuser geschlossen wurden. Das macht die Krise dann eben noch teurer. Zweitens geht es da um etwa 2% der Wirtschaftsleistung zum Beispiel Italiens. Wir stemmen hier gerade in Deutschland Rettungspakete, wo es um 20% der Wirtschaftsleistung geht. Das heißt, es ist einfach nicht glaubwürdig, dass ein solcher Rettungsschirm reichen wird. Jetzt geht es nicht darum, dass Deutschland irgendwie mehr zahlen soll, sondern es gäbe eine ganz einfache Variante. Wir könnten zum Beispiel die Europäische Investitionsbank damit beauftragen, eine Anleihe auszugeben. Und wenn die Europäische Zentralbank diese Anleihe kaufen würde und quasi der Europäischen Investitionsbank das Geld überweist, dann gäbe es kein Haftungsrisiko für Deutschland, auch kein Risiko höherer Zinsen, weil die Europäische Zentralbank in Euro schlichtweg nie pleite gehen kann.
Schauen wir doch trotzdem noch mal kurz auf die Rolle der Bundesregierung, die Sie jetzt da kritisiert haben. Olaf Scholz hat wörtlich heute auch noch mal gesagt, eine Art Troika, die soll es ja in Italien aus Sicht der Bundesregierung ausdrücklich nicht geben. Also eben nicht solche ganz scharfen Kürzungsvorschläge bzw. Auflagen, im Gegensatz zum Beispiel zu der Niederlande. Also muss man da nicht das Engagement der Bundesregierung mal positiv hervorheben?
Ich glaube, die Niederlande und Deutschland, die Bundesregierung und die niederländische Regierung, die spielen da etwas guter Polizist, schlechter Polizist. Denn es ist so, ich habe ja Zugang auch zu Dokumenten, die Finanzminister beraten, und ich darf auch nicht immer aus vertraulichen Dokumenten zitieren, aber so viel kann ich sagen, in der mittleren Frist sollen auch die Kredite des ESM wieder an die ganz normalen Auflagen gebunden werden, die wir kennen. Und ich will nur eine Zahl nennen, seit 2011 ist, ich glaube, ungefähr 62 Mal sind EU-Staaten dazu angehalten worden, ihre Staatsausgaben auch im Gesundheitswesen zu reduzieren. Und wenn das eben wieder passiert, dann sind wir wieder in derselben Situation wie in den letzten Jahren, wo es eben häufig dazu geführt hat, dass die öffentlichen Investitionen in die Infrastruktur gedämpft wurden. Und im Ergebnis ist die Wirtschaft dann zum Beispiel in Italien nicht vom Fleck gekommen. Italien erwirtschaftet seit Jahren Primärüberschüsse im Haushalt. Das heißt, Haushaltsüberschüsse vor Zinszahlung. Aber trotzdem kommen die von dem Schuldenberg nicht runter, weil wenn die Wirtschaft natürlich im Koma liegt, dann kann man auch keine Schulden abbauen.
Gleichzeitig gibt es aber auch von vielen Experten europaweit Kritik an der Struktur des Gesundheitssystems in Italien. Warum wäre das jetzt also keine gute Gelegenheit, das zum Beispiel an so eine Auflage zu knüpfen, um da gute Reformen, um da sinnvolle Reformen im Gesundheitswesen anzukurbeln bei der Gelegenheit?
Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn das Gesundheitswesen in Italien verbessert wird. Ich bin selbst Deutsch-Italiener und weiß, welche Probleme es dort gibt.
Also was spricht dagegen, das damit zu verknüpfen?
Da spricht überhaupt nichts dagegen, wenn es eine positive Auflage ist. Also zum Beispiel Verbesserungen im Gesundheitswesen, die wir übrigens auch in Deutschland brauchen. Auch wir haben in Deutschland viel zu wenig Pflegekräfte. Das ist auch für Deutschland eine große Peinlichkeit, dass wir nicht mehr genug Schutzkleidung für unsere eigenen Pflege- und Einsatzkräfte haben. Aber mittelfristig sollen diese Kredite auch wieder gebunden werden an die üblichen Auflagen. Das heißt, wenn Olaf Scholz etwas anderes behauptet, stimmt das nicht. Denn ich habe die Unterlagen gesehen, die auch hier vorliegen und diskutiert werden.
Also lügt Olaf Scholz aus Ihrer Sicht?
Er sagt nicht die volle Wahrheit.
Mhm. Gleichzeitig werden ja die Gespräche noch geführt. Das heißt, bis morgen könnte sich ja dann noch was ändern oder darüber hinaus.
Natürlich könnte sich noch etwas ändern. Das ändert aber nichts daran, dass der ISM, darauf haben ja auch zahlreiche deutsche Ökonomen hingewiesen, und das sind ja jetzt nicht alle Finke, die haben auch gesagt, dass der ISM das falsche Instrument ist, denn er erhöht die Staatsverschuldung einzelner Länder wie Italien wieder. Das wird eben dann zu höheren Finanzierungskosten führen. Und er ist eben auch nicht so ausgestattet, dass er wirklich geeignet ist, die Märkte zu beruhigen, wenn eben große Fonds, große Hedgefonds und Spekulanten gegen diesen ISM wetten, dann ist er in einer solchen historischen Krise. Und wir reden ja wirklich von Vergleichen zu 1929 mittlerweile, die gezogen werden, auch von der Welthandelsorganisation, die sagen, das ist die schwerste Wirtschaftskrise zu Lebzeiten. Und da kommt man mit ein paar Milliarden Euro dann nicht weiter.
Und trotzdem ist ja der Begriff der Eurobonds oder Corona-Bonds, wie sie jetzt heißen sollen, ja auch, hat sozusagen eine belastete Vorgeschichte, und auch deswegen raten ja viele davon ab, jetzt darauf zurückzugreifen und zum Beispiel, wie das ja auch Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, vorschlägt, im Rahmen des neuen EU-Haushalts dann ein Wiederaufbauprogramm zu integrieren, aufzustellen. Warum ist das keine gute Idee?
Nun, erst einmal herrscht eine große Verwirrung in der öffentlichen Debatte. Denn Corona-Anleihen sind keine Eurobonds. Eurobonds, da geht es eben darum, dass man gemeinsame Staatsschulden begibt, aber dann werden auch die Altschulden, also die Italien oder Spanien schon haben, quasi vergemeinschaftet.
Aber man haftet gemeinsam. Also gibt es ja schon Ähnlichkeiten.
Man haftet gemeinsam für die Staatsausgaben, die jetzt nötig werden, um die Wirtschaft wieder anzuschieben. Und es ist ja so, dass wenn Kredite dann eben auch bedient werden können, weil die Wirtschaft wieder läuft, es da auch kaum Haftungsrisiken gibt. In dem Vorschlag, wie ihn aber die Linke vertritt, wie ihn auch zum Beispiel der frühere Wirtschaftsweise Peter Bofinger vertritt, wie ihn selbst Analysten der Deutschen Bank vorgeschlagen haben, dass nämlich ein Bond dann gekauft wird von der Europäischen Zentralbank und damit direkt öffentliche Investitionen finanziert werden. In diesem Vorschlag gibt es kein Haftungsrisiko für Deutschland, weil die Zentralbank in Euro nie pleite gehen kann.